Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funke im Studio. Zur Zeit der alten Bundesrepublik besaß Köln den zweifelhaften Ruf, ein Chicago am Rhein zu sein, also eine westdeutsche Verbrechenshochburg. Darüber spreche ich gleich mit dem Kölner Investigativjournalisten Bernd Imgrund. Außerdem öffnen wir heute das dritte Türchen unseres literarischen Adventskalenders. Aber zuerst, da geht's im Büchermarkt heute um die Auswirkungen der fortschreitenden Ökonomisierung des Literaturbetriebs. Oder anders gesagt, um ein ziemlich widersprüchliches Phänomen. Denn während im Literaturbetrieb einerseits immer mehr große, knallhart marktstrategisch kalkulierende Konzerne das Sagen haben, halten andererseits die meisten Schriftsteller und Schriftstellerinnen unbeirrt am Credo ihrer künstlerischen Freiheit fest. Wenn man Schreibende heute fragt, warum sie schreiben, werden die allermeisten immer noch antworten, weil sie gar nicht anders können, beziehungsweise weil das Bücherschreiben für sie unverzichtbar zu ihrem Selbstverständnis und zu ihrer Selbstverwirklichung gehört. Doch wie künstlerisch frei und eigensinnig können Schreibende heute überhaupt noch sein, inmitten eines zunehmend von Verkaufsinteressen geleiteten Buchmarkts? Genau diese Fragestellung steht im Mittelpunkt einer neuen Studie von Caroline Amlinger. Caroline Amlinger ist eine Germanistin aus Basel, die die Entwicklung des deutschsprachigen Buchhandels nachrecherchiert hat, und sie hat für ihre Untersuchung auch mit vielen Schriftstellern und Schriftstellerinnen gesprochen. Heidemarie Schumacher stellt Amlingers Studie vor.
Ein Buch ist geschrieben, nun soll es in die Welt treten. An diesem Punkt schlägt den BewohnerInnen des Elfenbeinturms der raue Wind der Wirklichkeit entgegen. Das Manuskript muss auf den Markt, wenn es LeserInnen erreichen will. Wie sich literarische Produktion und Vermarktung durchdringen, historisch und gegenwärtig, bildet eine wichtige Facette in der umfangreichen Studie, die die Soziologin Caroline Amlinger über das literarische Schreiben verfasst hat. Ein erster großer Teil, auf den Theorien von Marx, Adorno und Bourdieu fußend, umfasst dabei zwei Fallstudien. In einem zweiten Teil schöpft Amlinger aus ausführlichen Interviews, die sie mit AutorInnen geführt hat.
Die historischen Fallstudien sollen dafür sensibilisieren, dass die Literatur als Kunstform aufs Engste mit ökonomischen Interessen verwoben ist. Ja, die Ausdifferenzierung des literarischen Feldes an die Ausbildung eines kapitalistischen Buchmarktes rückgekoppelt war.
Voraussetzung eines allgemeinen deutschen Buchmarkts, so Amlinger, war die Reichsgründung von 1871, die mit einem einheitlichen Währungs- und Rechtssystem und dem Ausbau von Verkehrswegen die Basis eines gemeinsamen Marktes herstellte. DichterInnen konnten von nun an ihre Produkte in ganz Deutschland verkaufen, davon leben konnten sie allerdings nicht. Schon 1867 hält der geistliche Autor Josef Lukas fest:
Die Schriftstellerei ist gegenwärtig kein Amt, sondern ein Geschäft. Und die freie Konkurrenz, das Gesetz der Natur, wie der ökonomische Liberalismus sie nennt, erzeugt überall 100.000 Bettler als Staffage eines einzigen Millionärs.
Auch der Schutzbund Deutscher Schriftsteller betont in seiner Programmschrift von 1911 den Charakter der Literatur als Ware und die rein wirtschaftliche Beziehung zwischen Autor und Verlag. Dem expandierenden Buchmarkt des Kaiserreichs ist bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein stetiges Wachstum beschieden. Amlingers erste Fallstudie endet leider mit dem Jahr 1918 und klammert die Weimarer Republik mit ihrer literarischen und medialen Formenvielfalt aus. Ihre zweite Fallstudie setzt mit der Währungsreform 1948 ein, die eine Wiederbelebung des Marktes im Westen Deutschlands entfaltete. Tradierte Verlage, die angepasst durch die Nazizeit kamen, sowie Neugründungen wie der Surkamp Verlag profilieren sich jetzt in der jungen deutschen Demokratie. Mit der Herausgabe seiner Rotationsromane führt Rowohlt das erschwingliche Taschenbuch auf dem deutschen Markt ein. Das Buch ist nicht länger Ausstattungsobjekt mit Distinktionswert, sondern wird zur Massenware. AutorInnen können aber auch jetzt nicht von ihren Einkünften leben und arbeiten zusätzlich für Presse und Rundfunk oder schreiben nach Feierabend. Während in den politisch bewegten 60er Jahren Mitarbeiter in den Verlagen um Partizipation an Entscheidungsprozessen kämpfen, entwickeln sich auf der Kapitalseite erste Konzentrationsprozesse. Der Stuttgarter Zeitungsverleger Georg von Holzbrink beginnt mit dem Ankauf traditionsreicher Publikumsverlage wie Fischer, Drömer-Knauer, Kindler und Rowohlt. Multimediale Mischkonzerne entstehen.
Allen voran Bertelsmann, Holzbrink und Springer, die das wirtschaftliche Risiko durch Diversifikation ihrer Produktpalette minimierten, indem sie dem Konzern neben Buchverlagen auch branchennahe mediale Produktionsbetriebe angliederten und so bis zum Ende des 20. Jahrhunderts zu global agierenden Medienkonglomeraten anwuchsen.
Die Entscheidungsgewalt lag in den aufgekauften Verlagen nicht mehr bei der klassischen Verlegerpersönlichkeit, sondern im zentralen Management mit seinen bestimmten Erfolgsvorgaben. Während Autorenakquise und Betreuung weiterhin in der Hand der durch Rationalisierungen dezimierten VerlagsmitarbeiterInnen lag, wurden Herstellung, Marketing und Verkauf über die Konzernzentrale kontrolliert. Literarische Öffentlichkeit wandelte sich unter diesen Bedingungen, so Amlinger, zum Literaturbetrieb mit einem immer größeren Ausstoß an Waren. Die 90er Jahre bescherten der büchermachenden Großindustrie exorbitante Zuwächse. Vorschüsse in Millionenhöhe wurden dem meistbietenden Verlag für internationale Bestseller angeboten. Nach dem Boom zeichneten sich seit der Jahrtausendwende erste Rückgänge im Geschäft mit Büchern ab. Amlinger beschreibt eine Überproduktionskrise mit immer schnelleren Umschlagszeiten für das einzelne Buch bei gleichzeitigem Hunger nach Novitäten. Auch die Digitalisierung mit ihren Formen des Electronic Self-Publishing brachte AutorInnen finanziell kaum Vorteile, wenn man berücksichtigt, dass der Durchschnittspreis eines Self-Publishing-Buchs auf der Amazon-Plattform inzwischen bei 99 Cent liegt. Dennoch schreiben AutorInnen unverdrossen weiter. Der intrinsische Wert des Schreibens steht bei allen von Caroline Amlinger Interviewten im Vordergrund. Vom Glück des Schreibens, ja vom Schreibrausch ist die Rede. Schreiben als identitätsstiftend und als nicht entfremdete Arbeit zu erleben, die Freiheit eines selbstbestimmten Lebens außerhalb des Hamsterrads, machen Autorschaft nach wie vor zu einer erstrebenswerten Daseinsform. Anhand von Äußerungen der Befragten kann Amlinger jedoch aufzeigen, wie sich der Markt immer stärker in die Literatur selbst einschreibt. Wer also wissen will, warum und wie die Logik der Buchindustrie bis in die scheinbar autonomen Schreibprozesse von AutorInnen eindringt, der lese dieses informationsreiche Buch.
Das meint Heidemarie Schumacher über die 800-seitige Untersuchungsstudie Schreiben, eine Soziologie literarischer Arbeit von Caroline Amlinger. Erschienen ist sie im Berliner Surkamp Verlag und kostet 32 Euro. Von den Höhen der Wissenschaft begeben wir uns jetzt hinab in die Abgründe der Kölner Unterwelt mit einem Zitat aus der Chronik Köln kriminell.
Am Morgen des 18. Dezember 1981 herrschen Minustemperaturen. Es ist noch dunkel, als sich die 8-jährige Nina von Gallwitz gegen 7:30 auf den Weg zur Bushaltestelle im heimischen Hahnwald macht. Sie wird dort jedoch nicht ankommen. Später wird das Mädchen seinen Eltern erzählen, dass es bereits beim Verlassen des Hauses beobachtet wurde. Ein Mann mit einem braunroten Hut, Brille und Mantel habe sie verfolgt. Kurz darauf drückte er ihr einen durchtränkten Lappen aufs Gesicht. Das Mädchen verlor das Bewusstsein.
Ja, so begann 1981 die bis dahin längste Entführungsgeschichte der Bundesrepublik. 149 Tage musste die Grundschülerin Nina von Gallwitz in der Gefangenschaft ihrer Kidnapper ausharren, bevor das Mädchen schließlich nach fast 5 Monaten endlich freikam. Nur ein spektakulärer Verbrechensfall in der an spektakulären Fällen nicht armen Kölner Historie. Der Kölner Autor Bernd Imgrund, der hat über einige aufsehenerregende Fälle aus der bundesrepublikanischen Ära seiner Heimatstadt jetzt ein Buch geschrieben. Köln kriminell, so heißt es schlicht. Und meine erste Frage an Bernd Imgrund vor dieser Sendung, die lautete so. Hallo, Herr Imgrund.
Hallo, Frau Funk.
Ja, in Ihrem Buch Köln kriminell werden jetzt noch einmal die Geschichten von 14 ganz unterschiedlichen realen Kriminalfällen in Köln nacherzählt. Das fängt ja bei der Giftmörderin Irmgard Zwinker an, geht weiter zu einem Schulmassaker, der Bundesliga-Schmiergeldskandal 1971 spielt eine Rolle, bis hin zur Kindesentführung der Grundschülerin Nina von Gallwitz 1981 oder auch zum Bombenanschlag auf das Kölner Lufthansa-Hochhaus im Jahr 1986. Das ist thematisch ja eine enorme Spannbreite. Nach welchen Kriterien haben Sie die ganz verschiedenen 14 Verbrechen denn für Ihre Chronik ausgewählt?
Sagen wir mal so, Nina von Gallwitz, ich war auf dem Rundkirchner Gymnasium. Ich kannte um die Familie herum zig Leute. Der Onkel von ihr war mein Religionslehrer. Da hat mich das nochmal besonders interessiert, diesen Fall aufzuarbeiten. Es ging mir natürlich immer darum, journalistisch zu arbeiten. Also ich habe keine Lust, Blut und Mord und Totschlag in den Vordergrund zu stellen, sondern das ist halt das Beiwerk, ne? Und das Hauptwerk ist, dass man das nochmal sauber nacherzählt. Und nach Möglichkeit habe ich auch in jedem Fall noch was Neues zur Geschichtsschreibung beigetragen.
In welchen Fällen war das, dass Sie was Neues herausgefunden haben?
Also in jedem Fall irgendwas Kleines, was nicht unbedingt bemerkenswert ist. Aber nehmen wir mal ein deutlicheres Beispiel. Der Fall Grobben, ja, der Mann war Regierungspräsident von Köln, der stand über dem Oberbürgermeister von 1958 bis 1966 und musste dann zurücktreten, weil er auf einer öffentlichen Toilette erwischt wurde und des Schwulseins verdächtigt wurde. 1966 ist er zurück in seine Heimat am Niederrhein, 1994 ist er gestorben und über diese 28 Jahre steht nirgendwo nichts. Und dankenswerterweise habe ich dann über Jürgen Rothos da weitere Informationen bekommen, der in seinen jungen Jahren das Büro von Herbert Schnorr geleitet hat, der wiederum NRW-Innenminister war. Und der Schnorr hat sich in den 80er Jahren nochmal mit dem armen Franz Grobben in Verbindung gesetzt, der damals schon im Altersheim lebte, und hat versucht, so eine Art Rehabilitierung seitens NRW und seitens der Kölner auch zu betreiben, ohne großen Erfolg. Also der Mann war vollkommen gebrochen.
Sie haben gerade selbst gesagt, dass Sie mit diesem Buch Köln kriminell auch noch mal eine alternative Stadt- und Mentalitätsgeschichte Köln schreiben wollten. Was erzählen diese 14 Kriminalfälle denn über Köln oder vielleicht auch über die Zeit, in der sie stattfanden?
Jeder dieser Fälle hat Köln-spezifische Aspekte. Nehmen wir einfach mal den Tod des Schimpansen Petermann. Das wird heutzutage noch immer folkloristisch gefeiert. Du bekommst Cappies und Hoodies und sonst was mit Petermann drauf. Es gibt eine Punkband namens Petermann. Es gibt oder gab eine bunte Liga-Fußballgruppe namens Petermann Stadtgarten und so weiter. Aber das hat natürlich auch ernste Hintergründe. Und die spielen mit dem kölsch-folkloristischen Kokolores immer wieder in eins. Also sagen wir mal, dieser Petermann zum Beispiel wurde dann als Kürbis großgezogen. Er musste so einen blauen Kürbisrock anziehen und hatte einen Kranz Bier in der Hand und hat auf seine Schimpansenart dazu gegrinst. Und alle waren glücklich, ne? Und in dem Moment, wo der die Pubertät erreichte, wurde der jückisch, ne? Und konnte nicht mehr für Fernsehen und derartige karnevalistische Veranstaltungen verwendet werden. Und dann dümpelte der jahrzehntelang in einem nackten Kachelkäfig vor sich hin, bis sich ihm die Chance bot, auszubrechen, weil ein Pfleger vergessen hatte, das Gatter vernünftig zu schließen. Und dann hat er fast den damaligen Zoodirektor Nogge ermordet. Der Petermann.
Dann wurde er leider erschossen 1985, aber wurde ja auch zu einer Symbolfigur des linken Widerstands.
Ja, er stand halt für die unterdrückte Kreatur und man sagt, dass er mit zum Himmel erhobenen Faust gestorben ist, ja.
Sie selbst wurden 1964 in Köln geboren, aber was mir aufgefallen ist, in Ihrem Buch gehen Sie ziemlich hart ins Gericht mit Ihrer Heimatstadt beziehungsweise mit Polizei, Presse und Politik. Da heißt es dann zum Beispiel bei der Fahndung nach Nina von Gallwitz, das sei eine einzige lange Pannenkette gewesen, also jetzt die polizeiliche Ermittlung. Oder an einer Stelle, also bei diesem Schmiergeldskandal um die Holzbrücke vor dem Ostasiatischen Museum, da steht, in Köln ist man stets in der Lage, auf eine Peinlichkeit noch ein Dutzend weitere zu setzen. Heißt das, in Köln ist die Klüngelei, also Mauschelei, tatsächlich schlimmer als anderswo?
Auf jeden Fall. Klüngel gibt es überall, genauso wie es dieses sogenannte Kölsche Grundgesetz in allen Facetten überall gibt. Aber Diese permanente, tägliche, tausendfache Wiederholung dessen macht auch was mit der Mentalität. Von daher ist et küt wie et küt was anderes als es kommt, wie es kommt, ohne dass ich das jetzt näher erläutern will. Die Brücke ist ein super Beispiel dafür, was mich interessiert und was mich immer wieder auch empört. Um es mal kurz zu machen, die wurde unter korrupten Umständen zerstört, indem man die guten Bullen gegen schlechte ausgewechselt hat. Und dann hat man 16 Jahre gebraucht, um dieses kleine Brückchen über den Aachener Weiher zu erneuern. In der Zeit sind Hunderttausende Euro verschwendet worden. Solche Storys stehen schon sehr typisch für Köln am Ring. Ne?
Eine etwas amüsante Anekdote in diesem Buch ist sicher auch eine Legende der jüngeren Stadtgeschichte, nämlich die Geschichte, wie das berühmte Prozessionskreuz aus der Kölner Domschatzkammer verschwunden ist, beziehungsweise das ist verschwunden 1995. Und dann geht ja die Legende so, dass der Unterweltkönig Heinrich Schäfer seine Hände dabei im Spiel hatte, dass dieses Kreuz wieder aufgetaucht ist. Ist das eigentlich eine wahre Geschichte oder was haben Sie da recherchiert?
Die Geschichte ist wahr, aber sie ist natürlich nicht so lustig, wie das gerne dann im Boulevard dargestellt wird. Der Schäfer kannte den Dieb um zwei Ecken und hat das Kreuz innerhalb von 3 Tagen zurückbeschafft. Wunderbar. Aber dass der dadurch ein besserer Mensch wird, ist natürlich grober Unfug. Das Wort Klüngel habe ich mal recherchiert, das kommt von Knäuel. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und so verschiedene Fäden in diesem Knäuel namens Köln führen immer wieder in dieselben Ecken. Und es ist so wunderbar in dem Fall, dass diese scheinbaren Antipoden Kirche und Rotlicht hier mal zusammengearbeitet haben. Am Ende hat ja der Dompropst sich in der Messe im Dom bedankt, weil Schäfers Naas hat eine Fürbitte für den gehalten. Und Schäfers Naas, der keinen Finderlohn wollte, hat sich dafür bedankt und hat gesagt, das wird meiner schwarzen Seele gut tun.
Tja, auch der Verbrecherkönig Heinrich Schäfer hatte offenbar lokalpatriotische Gefühle. 14 Fälle von 1949 bis 1998 versammelt die Chronik Köln-Kriminell von Bernd Imgrund, publiziert im Greven Verlag, 264 Seiten, 16 Euro. Und an dieser Stelle wird's weihnachtlich, denn wir öffnen das dritte Türchen unseres literarischen Adventskalenders. Diesmal macht das Miriam C. und die hat folgenden Geschenktipp für Sie.
Adventskalender. Ich bin Miriam C., Literaturredakteurin bei Deutschlandfunk Kultur und ich verschenke dieses Jahr prä-raphaelitische Girls, die Hexerei erklären. Es ist schon der zweite prächtig ausgestattete Band, in dem Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann die schönen Leichen zum Leben erweckt. Auf den Bildern der Prä-Raphaeliten liegen sie anmutig von Blumen umrankt auf einem Floß. Sie lehnen blass und scheinbar entseelt am Mäuerchen oder sie seufzen offensichtlich entkräftet aus ihren wallenden Gewändern. So wie das von Frauen im späten 19. Jahrhundert eben idealerweise erwartet wurde. Christiane Frohmann lässt diese zarten Figürchen nun aufstehen und in den Kampf ziehen. In den Kampf gegen das Patriarchat, gegen Misogynie und gegen Männer, die ihnen die Welt erklären. Das ist nicht nur irre komisch, sondern auch ein super Ventil für Wut. Wem ich das Buch also schenke? Meiner besten Freundin Martje natürlich. Die kann nämlich herrlich wütend werden, obwohl ihr das in der 7. Klasse, als wir beide in der norddeutschen Provinz noch brav nebeneinander die Schulbank drückten, niemand so richtig zugetraut hatte. Aber in einer Englischstunde, da platzte Martje auf einmal der Kragen. Da war es genug. Und ihre ganze wunderbare Wut auf den besserwisserischen Schwachkopf aus der letzten Reihe machte sich Luft. Danach war der erstmal still. Weißt du noch, was du ihm an den Kopf geschleudert hast, Martje? Ich kann deine Kampfansage bis heute zitieren. Es waren so schlagfertige Sätze mit so viel Kraft und Grandezza und genau der richtigen Prise Suffisanz, dass sie Christiane Frohmann auch ihren Streiterinnen in den Mund hätte legen können. Ihr Buch »Prä-raphaelitische Girls erklären Hexerei« erinnert dich, liebe Martje, hoffentlich daran, wie wunderbar und wertvoll deine Wut sein kann.
Das war die Adventsempfehlung meiner Literaturkollegin Miriam C., der Bildband mit den frechen Neuinterpretationen präraphaelitischer Gemälde von Christiane Frohmann. Er liegt in Frohmanns eigenem Berliner Verlag vor. Der volle Titel lautet Präraphaelitische Girls erklären Hexerei, 140 Seiten, 33 Euro. Und das war's vom Büchermarkt. Hier verabschiedet sich Gisa Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie es gut.